Lukas Kapitel 9, Verse 28 bis 36, hört Gottes Wort. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Soweit Gottes Wort. Und Gott, unser Herr, wir beten, dass du uns jetzt dein Wort kostbar werden lässt und dass du uns zur Perle, die in deinem Wort offenbart ist, führst, nämlich Jesus selbst. Lass uns ihn sehen in seinem Namen. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. In C.S. Lewis' Fantasieroman Der letzte Kampf, das ihr vielleicht gelesen habt, der ein oder andere von euch, das ist der letzte Band in der Serie der Chroniken von Narnia, passender Titel, Der letzte Kampf. Und dort kommt es so ziemlich gegen Ende des Buches zu einer Wiedervereinigung all der Bewohner Narnias, die in den vorigen Bänden vorgestellt wurden, denen die also Aslan treu waren. Und an diesem Finale lernen sie das wirkliche Narnia kennen und realisieren, sie waren gar noch nicht in dem finalen Narnia, sondern Aslan, der Löwe, zeigt ihnen ja das wirkliche Narnia-Land. Und dabei sagt er folgende Worte, Aslan. Zu einem Charakter spricht er: Du dürftest mich hier für kurze Zeit kennenlernen, damit du mich dort umso besser kennenlernen kannst. Dein Leben als Christ in der Nachfolge des Herrn Jesus Christus bewegt sich zwischen dem Moment, in dem Gottes Königsherrschaft in unsere Welt eingebrochen ist, und dem finalen Moment der Vollendung dieser Königsherrschaft. Unsere Erlösung ist in Jesus jetzt schon gewiss. Wir haben ewiges Leben. Jesus sagt, der an mich glaubt, er hat ewiges Leben. Es ist jetzt schon gewiss, aber wir sind immer noch im letzten Kampf. Wir sind immer noch im letzten Kampf eines großen Krieges, den Jesus schon gewonnen hat. Und wir warten noch auf die letzte Vollendung, in dem Jesus kommen wird, in dem er wiederkommen wird. Er kam das erste Mal, er hat den Kampf gerungen, er kam und lebte, er litt und starb und er stand wieder aus den Toten. Und dann ist er zum Vater aufgefahren und wir bekennen, dass er von dort wiederkommen wird, zu richten Lebende und Tote. Wir wissen, dass sein Reich ein ewiges Reich ist. Und sein Werk, das uns in dieses Reich bringt, ist ein vollkommenes Werk. Und unser heutiger Predigttext gibt uns einen Blick auf dieses Werk. Und zwar tut er es mittels eines Vorausblicks auf die kommende Herrlichkeit. Also unser Predigttext gibt uns einen Einblick in das vollkommene Werk unseres Herrn Jesus, die vielen Dimensionen dieses Werkes, indem es uns einen Vorausblick gibt auf die Vollendung, auf den Tag der Vollendung. Wir haben schon mehrmals jetzt festgestellt, dass Kapitel 9 sich um die Beziehung zwischen Jesus und den Jüngern dreht und ganz besonders, letzte Woche sahen wir das, um die Identität Jesu. Wer ist Jesus, wird in diesem Kapitel nochmal deutlich klarer als davor. Und diese Fäden, die es also in diesem Kapitel schon gibt, die Fäden vor allem des letzten Textes, vergangene Woche, die greift dieser Text auf in dieser außergewöhnlichen Erscheinung, die wir die Verklärung Jesu nennen, die Verklärung Jesu. Schaut mit mir auf vier Punkte, die ich auf eurem Gottesdienstzettel habe, vier Punkte, die uns helfen sollen, diesen Text zu erläutern. Was geschieht hier und was ist die Bedeutung davon? Und dann am Ende will ich auf drei Punkte kommen, um zu zeigen, was es für unser Leben bedeutet. Also, es ist eine etwas andere Reihenfolge als normal. In dieser Predigt geht die Erläuterung, die Erklärung, was hier geschieht, voraus. Und dann am Ende sehen wir, was es für unser Leben bedeutet. Und deswegen ist heute besonders meine Ermutigung, habt eure Bibeln vor Augen, denn wir wollen diesen Text uns jetzt gemeinsam anschauen. Was geschieht hier? Der erste Punkt ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Schaut mit mir auf Vers 28. Ich habe letzte Woche angekündigt, Vers 27 steht noch aus, dass ich eine Erklärung liefere, was Vers 27 bedeutet. Dort versichert Jesus seinem erweiterten Jüngerkreis, dass manche von ihnen nicht sterben werden, bevor sie das Reich Gottes sehen. Und es wirft natürlich die Frage auf, wie ihr euch vorstellen könnt, Ausleger diskutieren sie sehr intensiv. Was meint Jesus damit? Was ist in Vers 27 gemeint? Es kann nicht die finale Vollendung sein, auf die wir immer noch warten, denn wir wissen, all diese Jünger sind mittlerweile tot. Und das Reich Gottes ist immer noch nicht in Vollkommenheit da. Also das kann nicht der Fall sein. Was heißt es also dann? Es gibt verschiedene Auslegungen dazu, aber ich glaube, in Vers 28 finden wir eigentlich einen sehr guten Hinweis. Lest es nochmal. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, also nach diesen Worten, die Jesus gesagt hat, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es ist eine relativ seltene, genaue Zeitangabe. Nach etwa 8 Tagen, die finden wir nicht so oft, dass Tage quantifiziert werden hier. Und es verweist auf einen Zusammenhang zwischen dem, was Jesus davor gesagt hat, diesen Worten, und dem, was jetzt geschieht. Und sowohl Matthäus als auch Markus und Lukas sehen das alle so in dieser Reihenfolge. Jesus kündigt sein Leben, sein Leiden, sein Sterben und Auferstehen an. Und dann kommt dieses Ereignis der Verklärung. Also die Abfolge ist jedes Mal dasselbe. Und was sich in den folgenden Versen ereignet, ist voller Bedeutung, und wir könnten diesen Text jetzt so richtig auspressen, da ist ganz viel drin. Aber ich würde euch vor allem davon überzeugen, dass wir hier eine Ankündigung und einen Vorgeschmack auf die kommende Herrlichkeit haben. Und ich glaube, Vers 26, schaut darauf nochmal zurück, verstärkt diese Verbindung, denn dort spricht Jesus von seiner Wiederkunft in seiner Herrlichkeit. Also Jesus zieht hier in dieser Szene sozusagen den Vorhang vor der ewigen, unsichtbaren, kommenden Welt zurück, gibt uns Einblick in die kommende Herrlichkeit. Und wir sehen hier letztlich keinen neuen Jesus. Also was hier passiert, ist nicht eine Verwandlung in Jesus. Jesus wird auf einmal glänzend weiß und er war davor nicht so herrlich, wie wir ihn hier sehen. Sondern es ist eher eine Offenbarung davon, wer Jesus eigentlich wirklich ist und wie er einmal wiederkommen wird. Okay, das ist das große Ziel. Und der Kontext dafür ist Jesu Gebet. Interessanterweise war das in der letzten Woche, Vers 18, genau der Kontext auch. Jesus ist im Gebet, auch hier wieder. Und der Ort spielt hier eine wichtige Rolle, denn Jesus geht mit seinen Jüngern auf einen Berg. Und das erinnert natürlich, Gerd hat es vorher schon angesprochen, an andere biblische Szenen, wo es zu einer besonderen Gottesoffenbarung wo kommt? Auf einem Berg. Abraham erscheint Gott auf dem Berg Moria. 1. Mose 22. Vorher lasen wir 2. Mose 24, wo Gott Mose erscheint auf dem Berg Sinai. Und übrigens, Jesus spricht seine Bergpredigt auf einem Berg. Eine wichtige Verbindung hier. Und dann auch Elia, aha, dem werden wir gleich wieder begegnen. Auch Elia begegnet Gott auf einem Berg, diesmal der Berg Horeb. Und das zeigt natürlich alles, okay, wir fragen uns hier, was wird jetzt passieren, wo Jesus wieder auf einem Berg ist? Was zeichnet sich hier ab? Wir sehen es in Vers 29. Als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichtes und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und die anderen Evangelienautoren, die beschreiben es alles so ein bisschen anders, aber der Punkt ist jedes Mal derselbe. Jesu Herrlichkeit erscheint auf eine unvorhergesehene Weise. Jesus wird umgestaltet. Er zeigt sich nicht einfach in rein menschlicher Gestalt, sondern als der Menschensohn. Er sagt immer wieder von sich selbst, als der Menschensohn. Das verbirgt sich hinter diesem Titel. Wir sehen das im Alten Testament in Daniel 7, wo wir diese herrliche Gestalt sehen, der Menschensohn, der vor Gott gebracht wird und dem ein ewiges Königreich gegeben wird. Und dann, wenn wir in Offenbarung 1 schauen, lasst mich das euch kurz vorlesen, denn ich glaube, diese Verbindung ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. In Offenbarung 1 wird dieses Bild aus Daniel 7 wieder aufgegriffen. Und dort lesen wir von dem Menschensohn, dass sein Angesicht war wie die Sonne, die leuchtet in ihrer Kraft. Und in Daniel 7 ist es Gott selber, der Alte an Tagen, Gott selber, der so erscheint. Aber hier ist es Jesus, der Menschensohn, der so erscheint. Das sind einige Verbindungen, die wir hier sehen. Und auf diesem Berg findet also ein Erweis der göttlichen Herrlichkeit Jesus statt. Jesus ist nicht nur ein größeres Wesen, wie wir es sind, sondern er selbst zeigt hier seine göttliche Herrlichkeit. Das ist der erste Punkt. Lass uns auf die nächsten Verse schauen. Das Gespräch zwischen Jesus, Mose und Elia, Vers 30. In diesem sagenhaften Augenblick erscheinen plötzlich zwei weitere Charaktere und das geschieht nicht so oft in den Evangelien, dass auf einmal alttestamentliche Männer auftreten. Mose und Elia. Und ihr erinnert euch, ich habe gerade gesagt, diese zwei großen Gestalten begegneten Gott auf einem Berg. Hatten eine besondere Bedeutung, bedeutsame Begegnung mit Gott auf einem Berg. Und traditionell, warum Mose und Elia? Traditionell, die Kirche hat das gelesen und gesagt, aha, wofür steht Mose? Für das Gesetz. Wofür steht Elia? Für die Propheten. Er war ein großer Prophet. Und manchmal wird auch im Neuen Testament das ganze Alte Testament zusammengefasst mit das Gesetz und die Propheten. Also wir haben hier eine Darstellung des Alten Testaments in diesen zwei Personen. Aber es gibt noch eine sehr kuriose andere Information hier, denn was bringt Mose und Elia auch zusammen und auch letztlich mit Jesus? Sowohl Mose und Elia haben eigenartige Begräbnisgeschichten, würde ich es jetzt mal so nennen. Mose starb, wurde begraben. Allerdings weiß keiner wo. In 5. Mose 34 wird berichtet, keiner weiß bis heute, wo sein Grab ist. Und noch interessanter, Gott selbst hat ihn begraben. Wie sieht es mit Elia aus? Er hat sozusagen gar kein Begräbnis, denn als eine der wenigen Personen im Alten Testament wird er direkt in Herrlichkeit aufgenommen. Also ihr Abscheiden war etwas spektakulär. Sowohl bei Mose als auch bei Elia sehen wir das. Und natürlich wissen wir, Jesus wird sterben. Jesus wird gekreuzigt und er wird sterben und er wird wieder auferstehen und er wird zurück zu Gott gehen, zum Vater. Und das bedeutet zwei Dinge. Also wir sehen hier das Alte Testament mit Mose und Elia ist irgendwie präsent. Das bedeutet, es verweist auf etwas Bedeutungsgeladenes. Die ganze Geschichte Gottes mit Israel. Und zweitens sehen wir hier etwas, das über Zeit und Raum hinausgeht. Etwas, das über Zeit und Raum hinausgeht und auf die kommende Herrlichkeit verweist. Und das sehen wir in diesen Gestalten Mose und Elia. Es ist also, als würde der Himmel für einen kurzen Moment in Zeit und Raum erscheinen. Als gäbe es einen kurzen Einblick in den Himmel. Und es bereitet dann auch das Gesprächsthema der drei vor. Da lesen wir in Vers 31, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Wenn wir das so lesen, denken wir, so würden wir nicht reden. Was ist mit dem Ausgang hier gemeint? Und hier ist es hilfreich, wenn man auf das griechische Original schaut, denn was ist das Wort, das hier für Ausgang verwendet wird? Exodus. Exodus bedeutet was? Auszug, Ausgang. Also es ist das Wort für Ausgang, was auch für Tod gemeint sein kann. Aber woran lässt uns das Wort Exodus denken, wenn wir an die Bibel denken? Es gibt ein ganzes Buch Exodus, 2. Mose, der Auszug der Israeliten aus Ägypten, also die große Befreiungstat Gottes. Unter wem hat es stattgefunden? Mose. Okay, hier ist wieder eine weitere Verbindung. Aber es geht um Jesu Tod, der als Exodus beschrieben wird, der kommende Tod in Jerusalem. Aber nicht nur der Tod, sondern Jesus hat ja gerade über seinen Tod gesprochen und dann immer auch über seine Auferstehung. Also das Gesprächsthema dieser großartigen Gestalten, wenn sie kurz zusammenkommen, worüber reden sie? Jesu Tod und Auferstehen in Jerusalem. Das ist das große Thema. Es ist ein größerer Exodus, könnten wir sagen. Ein größerer Exodus, den Jesus erfüllen wird. Und zwar, woraus lässt Jesus uns hinausziehen? Aus nicht der Sklaverei in Ägypten, sondern aus der Sklaverei durch den Tod, aus der Sklaverei durch die Sünde und den Teufel. Und interessanterweise führt Jesus diesen Exodus an, aber für wen ist es? Für uns, die wir aus dem Tod hinausgeführt werden ins Leben durch Jesus. Und das passt, denkt nochmal zurück, es ist eine Weile her, aber es gab ein programmatisches Missionsstatement von Jesus, das er in Kapitel 4 gemacht hat. Da zitiert er Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gefangenen Freiheit auszurufen. Jesus ist gekommen, Gefangenen Freiheit auszurufen. Und das sehen wir in diesem Ausgang durch seinen Tod aus dieser Welt und letztlich nicht nur nicht durch seinen Tod aus der Welt, sondern er wird auferstehen und er wird wieder zurück zum Vater gehen. Das ist sein Ausgang in Jerusalem. Das ist das Gesprächsthema. Was für eine Szene. Aber wie reagieren die Jünger? Das sehen wir sehr konkret hier beschrieben. Die Reaktion der Jünger, und das ist vor allem Petrus, der immer sehr prominent ist, wenn es um die Jünger geht. Es sieht so aus, als geschehe das alles mitten in der Nacht, denn sie sind beschwert vom Schlaf. Wir alle kennen es, wenn wir beschwert sind vom Schlaf, vor allem diejenigen von uns, die mit kleinen Kindern leben oder in Vergangenheit mit kleinen Kindern gelebt haben. Wir wissen, wie es sich anfühlt, vom Schlaf beschwert zu sein, wenn man nachts aufwacht. Und man nimmt alles irgendwie nur so ansatzweise wahr. Und es dauert eine Weile, bis man sich wieder so gefangen hat und man Dinge wieder klar sieht. Man ist benommen. Und dann sichtet sich hier bei den Jüngern der Blick und sie sehen seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es scheint nicht so lange anzuhalten, denn die zwei Männer machen sich dann auf den Aufbruch und so schlägt Petrus vor, er hat eine gute Idee hier. Wie wäre es, wenn wir das ganze Erlebnis etwas verlängern, indem wir Hütten bauen? Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte, sagt der Text. Und die anderen Evangelisten sagen, weil er Angst hatte, weil er von Furcht ergriffen war. Und es ist Fakt, dass wir nicht ganz genau wissen, was er mit den Hütten meinte. Darüber gibt es sehr gute Theorien. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass er das irgendwie verlängern will. Er will es stationär sozusagen machen. Stationäre Herrlichkeit, könnten vielleicht sagen. Oder jedenfalls will er damit sagen, wir sind hier und lass uns hier bleiben. Vielleicht lass uns die Sache noch weiter erleben. Aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war nicht, dass sie in dieser herrlichen Szene schwelgen soll. Kennen alle das Lied? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben dahinter verborgen und dann wird alles, was wichtig erscheint, plötzlich unbedeutend und klein. Und manchmal empfinden wir das vielleicht so. Und da, wo wir weit weg sind von der Welt, wo wir weit weg sind von den Tälern des Lebens und wo die Freiheit der Wolken wir erleben dürfen, da zu sein, das ist so unsere menschliche Erfahrung manchmal. Was muss da für eine Freiheit sein? Kommen wir zurück zu dieser Szene. Wenn Gott dich zu Jesus führt, dann setzt er dich nicht schlagartig in den Himmel. Denk mal darüber nach. Hätte Gott auch so machen können. Aber das ist nicht der Plan. Es ist nicht der Plan, dass Gott uns schlagartig in den Himmel versetzt. Denn die Jünger müssen wieder zurück ins Tal, das werden wir nächste Woche sehen. Und dort erwartet sie so einiges Unbequemes. Sie müssen zurück in das Tal. Petrus will dieses Erleben verlängern, vielleicht weil er denkt, die Herrlichkeit ist jetzt schon da, die Vollendung ist da, also dann lass uns Hütten bauen. Aber nein, sie verstanden den Zweck des Ereignisses noch nicht ganz. Das führt uns zum vierten Punkt hier, die Rede Gottes des Vaters. Also der Berg ist ein wichtiges Motiv in der Bibel. Und ein weiteres Motiv ist die Wolke, hat Gerd auch schon gesagt. Eine Wolke kommt hier über sie und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und in zahlreichen Begegnungen, die Gott mit, die Menschen mit Gott haben im Alten Testament oder Erscheinungen der göttlichen Herrlichkeit im Alten Testament, sehen wir Wolken. Ein ganz wichtiges Motiv. Also der Berg und die Wolken passt hier gut zusammen und all das zeigt, Achtung, Gott hat was zu sagen. Gott spricht. Gott spricht vom Himmel und er tut es sehr selten im Neuen Testament. Sehr selten sehen wir Gott selbst direkt, anders als im Alten Testament, direkt vom Himmel reden. Aber Gott hat hier was zu sagen. Und interessanterweise folgt es direkt auf Petrus' Vorschlag, eine Hütte für Jesus und für Mose und für Elia zu bauen. Er sagt sich, Meister, hier sind diese großartigen Titanen des Glaubens und du bist hier, wir folgen dir nach und du bist der Christus. Und jetzt sind Mose und Elia da. Lass uns Hütten einrichten. Aber was sagt Gott in Antwort sozusagen darauf? Er weist auf Jesus und sagt, dieser ist mein auserwählter Sohn. Ihn hört. Also Jesus ist nicht gleichrangig mit Elia und Mose. Und das ist genau das, wo Petrus korrigiert werden muss. Jesus ist nicht gleich auf mit ihnen, sondern er übertrifft alle. Und Gott selber sagt, hört auf ihn, hört auf ihn. Und das passt genau zu dem, was Mose, ich komme wieder zurück zu einem dieser Charaktere, Mose hatte angekündigt in 5. Mose 18, eine wichtige Prophezeiung. Er sagt dort zum Volk, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Das hatte Mose selber gesagt. Und wer sagt das jetzt hier sozusagen neu? Gott, der Vater, hört auf ihn. Wo Gott im Neuen Testament direkt aus dem Himmel redet, hat es immer direkt mit Jesus zu tun. Gott redet im Neuen Testament nie vom Himmel, ohne dass es um Jesus geht. Das ist eine klare Botschaft. Jesus ist das, was Gott der Welt sagen will. Denk mal darüber nach. Wenn Gott etwas uns sagen will, ist es Jesus. Und das sollen die Jünger vom Berg wieder mitnehmen. Und deswegen ist es passend. Am Ende sehen sie nur noch eins. Jesus allein in Vers 36. Was bedeutet jetzt dieses außerordentliche Ereignis für unser Leben? Ich möchte euch drei Punkte mitgeben, was es für uns bedeutet. Erster Punkt, schaue auf Jesus. Schaue auf Jesus. Der größte Schatz, den wir haben, der allergrößte Schatz, den wir haben, den wir entdecken, empfangen und genießen dürfen, ist Jesus Christus. Er ist unser größter Schatz. Und wie empfangen wir Jesus? Wir empfangen ihn im Evangelium. Und das Evangelium unseres Herrn ist der größte Schatz, den wir uns vorstellen können. Es ist wie die Perle, die im Ackerfeld verborgen liegt und die, wenn jemand sie entdeckt, ihn dazu antreibt, alles andere zu verkaufen und diesen Acker zu kaufen, weil er weiß, hier ist diese Perle. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach nur eine Botschaft mit Inhalt, sondern es ist eine Person. Es ist Gott selbst in Jesus. Und in diesem Moment der Verklärung sehen wir alle möglichen Dimensionen davon, wer Jesus ist. Wir sehen in ihm den, der die Schrift erfüllt. Wir sehen in ihm den größeren Exodus. Wir sehen in ihm auch das Wiederkommen in seiner Herrlichkeit. Wir sehen ihn als den Sohn Gottes, den Auserwählten. Wenn du Gott sehen willst, und das haben wir in 2. Mose 24 vorher in der Schriftlesung gehört, sie aßen dort auf diesem Berg und sie sahen den Gott Israels. Wenn du Gott sehen willst, dann schau auf Jesus. Das ist die Botschaft. Dann schau auf Jesus, bis du in ihm Gott siehst. Wir verbringen unseren ganzen Tag damit, auf tausende Dinge zu schauen. Unser ganzes Leben ist ein Schauen. Und manche davon zeugen von Gottes Schönheit und Wahrheit und Güte. Und viele Dinge, die wir anschauen, sind verdorbene Bilder und entstellte Bilder von dem, was wirklich schön und wahr und gut ist. Wir wurden erschaffen, um zu schauen. Denkst du jemals daran, dass Schönheit etwas ist, wofür du geschaffen wurdest? Schönheit, an der du dich erfreuen kannst. Wenn meine Frau zum Friseur geht und nicht ganz wenig Geld dafür ausgibt, um sich eine neue Frisur machen zu lassen, dann macht sie das nicht, um danach ihr ganzes Gesicht und ihr ganzen Kopf mit einem Schleier zu verhüllen, dass ich es nicht sehen kann. Das würde keinen Sinn ergeben. Absolut keinen Sinn ergeben. sondern sie tut es unter anderem, dass ich es sehen und wertschätzen kann. Und so ist es mit Jesu Person und seinem Werk. Wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du zu dem, wofür du wirklich geschaffen bist. Weil dann schaust du auf das, worauf du schauen sollst. Paulus schreibt es in 2. Korinther 3, da sagt er, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, sodass wir richtig sehen können, die Herrlichkeit des Herrn an. Und dabei geschieht was. Es ist nicht einfach nur ein Schauen, sondern er sagt, es geschieht was. Wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das, was du anschaust, in das verwandelst du dich auf geheimnisvolle Art in deinem Leben. Und wie können wir auf Jesus schauen? Indem wir hören, das ist der zweite Punkt. Höre auf Jesus. Höre auf Jesus. Das Wichtigste, was du heute tun kannst, ist auf Jesus zu hören. Die Jünger gingen an diesem Tag wieder ins Tal zurück und sie hatten einen Predigtpunkt in Gottes Predigt für sie. Gottes Predigt bestand nur aus einem Predigtpunkt, nicht aus 4+3 wie meine heute Morgen. Es gab nur eine Anwendung. Hört auf Jesus. Hört auf meinen Sohn. Bei uns im Haus, wie ihr euch vorstellen könnt, geht es gerade in unserer jetzigen Lebensphase sehr viel darum, das Hören zu lernen. Und denkt mal darüber nach, wenn ein Kind niemals gesagt bekommen würde, niemals, wie wichtig es ist, das zu lernen, auf andere zu hören. Es wäre eine absolute Katastrophe. Und auch unser Christenleben ist sehr primär eigentlich eines des Hörens. Die Bibel sagt, Glaube kommt aus dem Hören. Und dein Leben ist immer automatisch in Beschlag genommen davon, was du hörst. Das, was du jeden Tag so hörst, was dich aufhorchen lässt und wem und wo du dein Ohr leihst. Und die Bibel sagt genau das, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Ich lese gerade ein Buch, das direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, also in den 40er Jahren. Und es lässt mich immer wieder schmunzeln, wenn ich so Verweise darauf sehe, wie die Gesellschaft damals war, wenn er irgendwie so tagesaktuelle Dinge herbeizieht und ich dann erinnert werde, was für eine andere Welt es war, in den 1940er zu leben. Und es lässt mich besonders schmunzeln, wenn er sich über den Krach und den Lärm der modernen Welt beschwert und dann redet er über den Rundfunk und das Radio. Die Leute sind so beschäftigt mit dem Zeitungslesen und natürlich die Betriebsamkeit der modernen Arbeitswelt. Und man denkt sich so, erstens ganz gut, weil es lässt sich alles sehr gut anwenden auf unsere heutige Zeit. Aber wenn dieser Mann 80 Jahre später gelebt hätte, dann wäre er vor einer Reizüberflutung erschlagen worden. Wir können uns den ganzen Tag dem Lärm unserer Welt aussetzen. Wir wissen alle, wie leicht es ist. Es passiert eigentlich automatisch. Es passiert sogar automatisch. Wir können uns dem Lärm der Welt aussetzen und dabei das Ziel unseres Lebens verpassen, indem wir nicht auf Jesus hören. Deswegen ist die einfache Anwendung hier, höre auf Jesus, auf sein Wort, denn er spricht. Und das Letzte, und das führt uns nochmal ganz zu dem zurück, worum diese Episode sich dreht. Erwarte Jesus. Schau auf Jesus, hör auf Jesus, erwarte Jesus. Das ist der letzte Punkt. Wir sahen, dass diese Verklärung ein Vorgeschmack der kommenden himmlischen Herrlichkeit ist. Und dein Leben, lieber Christ, dein Leben ist und soll eine Vorbereitung sein. Eine Vorbereitung und Erwartung dessen, was noch kommt. Das christliche Leben ist nichts anderes als letztlich die schrittweise Vertiefung in die Realität, die wir im Glauben bekennen. Lass mich das nochmal sagen. Dein Leben als Christ ist nichts als die schrittweise Vertiefung in die Realität, die du im Glauben bekennst. Den Glauben, den du bekennst, die Realität, die dahinter steht, in diese vertieft zu werden, das ist es, worum es geht, auf dem Weg der Nachfolge. Und so ist es auch mit der Erwartung auf die Wiederkunft. Wir bekennen, wir glauben an den Jesus, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das bedeutet, wir müssen lernen, alles unter diese Erwartung zu stellen. wissen, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen, Jesus ist Herr. Und unser Schauen auf Jesus, unser Hören auf ihn, bereitet uns darauf vor. Es ist, wie der Löwe Aslan gesagt hat. Du durftest mich hier für eine kurze Zeit kennenlernen. Und wie viel Gutes lehrt er uns über sich? Wie vieles dürfen wir kennenlernen? Aber es ist damit, du mich dort umso besser kennenlernen kannst. Das ist das Ziel. Und deswegen ist die Frage, lebst du in der Erwartung dieses Ziels? Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir möchten schauen, wir möchten hören, wir möchten erwarten unseren Herrn Jesus, diese großartige, kostbare Perle. Er, der es wert ist, dass wir alles für ihn verkaufen und uns ihm ganz verschreiben. Lass uns bei ihm bleiben, lass uns in diesem Eindruck verbleiben, lass uns ein Leben führen im Tal dieser Welt, die noch nicht vollkommen ist, aber lass uns unter dem Eindruck dieses Berges stehen, in dem diese kommende Herrlichkeit sich angekündigt hat. Zerbrich du unsere Herzen, wo wir so sehr an dieser Welt kleben, und bring du diese zukünftige Realität in unser Leben durch deinen Geist, jeden Tag, in Jesu Namen. Amen.